Rang 6 ist es für Mainz 05 aktuell. Das ist natürlich ein fantastisches Ergebnis. Und meine Güte, wenn man die Jahrestabelle oder die Bo-Henriksen-Tabelle sich ausrechnete, wo könnte Mainz dann stehen? Es läuft ganz fantastisch bei den 05ern. Wir wollen darüber sprechen, wieso, weshalb, warum und ob so weitergehen wird mit Oliver Heil jetzt hier im Rasenfunk.
Heute im Rasenfunk.
Das ist halt die große Problematik, dass jeder Idiot kann sich da im Internet irgendwo über so einen Namen anmelden und kann da irgendeine Scheiße da reinschreiben, weil er zu Hause von der Frau auf die Ohren kriegt. Verstehst du? Und der kriegt dann noch Gehör.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk und ich begrüße Oliver Heil hier. Olli, schön, dass du mal wieder da bist.
Hallo Max, ich freue mich auch.
Und ich muss es natürlich für all diejenigen sagen, die uns nicht bei YouTube sehen. Du stehst in einer ganz fantastischen Kulisse und hinter dir hängt das pinke Johnny Burkhardt Deutschland-Trikot. Ich frage mich, wie viele Leute das in deiner engeren Umgebung sich gekauft haben.
Also man hat es tatsächlich nach Johnnys Nationalmannschaft-Debüt, hat man es tatsächlich so ein, zweimal im Blog gesehen. Und es wurde dermaßen gefeiert, dass ich mir das direkt zu Weihnachten auch gegönnt habe. Und es war kompliziert, es zu kriegen, weil bei Adidas konnte man es nicht bestellen. Die haben nämlich die 10 mit Burkhardt nicht im Angebot. Aber auf der DFB-Seite kann man im Shop das alles frei konfigurieren und dann hat es funktioniert.
Stark, sehr, sehr gut. Aber damit sind wir ja leider auch schon gleich bei einem Thema. Also Johnny Burkhardt, ganz fantastische Saison, 12 Treffer bisher, 12 der 30 Treffer von Mainz 05 kommen von ihm, aber jetzt gegen Leverkusen auch direkt wieder raus. Was war dein erster Gedanke, als du gesehen hast, er sitzt auf dem Boden und man konnte es ja an seinem Blick schon sehen, oh je, es geht nicht weiter, in der zweiten Minute schon.
Ja, das war ein bisschen kurios gestern, weil ich hing noch in diesem Kiel-Dortmund-Spiel. Das ging ja ein bisschen länger wegen dem Nebel, kurz nach der Halbzeit. Und dann habe ich so auf der Sofakante gesessen und gedacht, jetzt schalte ich um. Komm, scheiß drauf, 2 Minuten noch. Und dann habe ich rüber nach Leverkusen geschaltet und das Spiel lief schon. Und literally in diesem Moment geht Burkhardt in dieses Laufduell. Und es ist vorbei und ich so, nein, Johnny, das ist wirklich gerufen. Und es tut mir einfach so leid, weil es ist halt jetzt die dritte Oberschenkelverletzung in nicht mal 3 Monaten.
Und immer an derselben Stelle, ne? Ist immer derselbe Oberschenkel.
Scheinbar immer dasselbe. Es soll ja nicht so schlimm sein wie im Dezember, hieß es nach dem Spiel. Da hat er quasi komplett über, ich glaube am 15.12. oder so, hat er dann ausgesetzt und kam natürlich die Winterpause, kam ganz gelegen. Mhm. Aber vielleicht, ja, hat man jetzt war das jetzt auch ein bisschen too much so in der englischen Woche. Er hat ja ziemlich lange gespielt gegen Bochum am Wochenende und dann jetzt direkt wieder, hätte man ihm vielleicht noch eine kleine Pause gönnen können, so.
Ich meine, dass der Spieler das nicht möchte, das ist ja klar und das ist ja auch Teil dessen, warum er ein so guter Leistungssportler ist. Ist das jetzt einfach nur Pech oder findest du, da müsste man schon auch kritischer drüber sprechen? Verletzungen waren ja durchaus mal ein Thema bei Mainz.
Ja, absolut. Gerade so, was irgendwie so Muskelzerrungen und so weiter angeht. Es liegt natürlich auch so ein bisschen daran, dass so ein Verein wie Mainz 05 auch nun mal Spieler im Kader hat, die verletzungsanfällig sind und vielleicht deswegen nicht bei einem prominenteren Verein spielen. So. Also das Thema kennen wir tatsächlich. Letzte Saison natürlich wahnsinniges Verletzungspech, auch mit Burkhardt und auch Nelly Viper, Andreas Hanke Olsen. Und ja, da sind schon ein paar Kandidaten dabei. Also meiner Meinung nach würde es sich schon lohnen, da mal ein bisschen kritischer drauf zu schauen. Aber vielleicht ist es auch einfach nur Pech und Johnny Burkhardt hat er die Arschkarte gezogen.
Es kann ja auch ein Mix aus beiden sein. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob wir darüber gesprochen haben oder ob ich mit Mara darüber gesprochen habe. Aber bei Hanke Olsen gab es ja auch eine, zumindest nach außen sah es aus wie eine Fehldiagnose, dass er dann sich nochmal von anderen Ärzten hat behandeln lassen. Zumindest war das ja schon mal Thema.
Ja, das war, glaube ich, auch bei Nelson Viper. Mhm, der stimmt. Ist ja mal quasi Knall auf Fall, hat er quasi das Vereinsgelände verlassen und hat sich entschieden, zu anderen Ärzten zu gehen. Das hat damals auch für ein bisschen Unruhe im Verein gesorgt, sage ich mal. Und das spricht natürlich nicht gerade dafür, dass da so ein unbedingtes Vertrauensverhältnis zwischen allen Spielern und dem medizinischen Personal besteht. So. Mhm.
Und dann kam für Jonathan Burkhardt Amindo Sieb rein und der hat ein bedauernswertes Novum jetzt inne. Er ist der dritte Spieler generell erst in der Bundesliga-Geschichte, der dreimal ein- und wieder ausgewechselt wurde und ist der allererste, dem das innerhalb von einer Spielzeit passiert, also innerhalb von einer Saison. Ganz offensichtlich traut ihm Bo Henriksen nicht zu, über die ganze Distanz zu gehen oder, also, Ist das ein Thema in Mainzer Kreisen? Weil er ist ja jetzt schon also so kurz ist er ja noch nicht bei Mainz 05. Also er könnte doch eigentlich schon genug trainiert haben, oder?
Ja, absolut. Also das ist jetzt auch nach dem Leverkusen-Spiel ist das ja auch direkt angesprochen worden. Und Bo Henriksen hat gesagt, der Spieler kann und will nicht länger als 60 Minuten spielen. Und das ist schon eine erstaunliche Aussage über einen, naja, wie du genau richtig sagst, Profifußballer, der jetzt auch schon seit einem halben Jahr mit einer ersten Bundesligamannschaft trainiert. Ich glaube, der hatte mal irgendwas am Zahn, aber es war nichts Wildes. Also er ist quasi verletzungsfrei geblieben. Und das hat schon für Kopfschütteln gesorgt. Also ich habe heute Morgen auch durchaus einige sehr fragende Kommentare in diese Richtung schon gelesen, ja.
Ich meine, es ist natürlich immer schwierig, weil es kann natürlich viele gute Gründe geben für Amindo Sieb, dass er gerade nicht auf dem absoluten Zenit seiner Leistungsfähigkeit ist. Und es kann ja sogar stimmen, dass er deswegen vielleicht nicht über 90 Minuten spielen will. Es kann halt sein, dass es Gründe sind, die uns gar nichts angehen. Das eigentlich Witzige und jetzt tatsächlich witzig und erfreulicher für Mainz 05-Fans ist ja, ist ja alles egal. Also Johnny Burkhardt fällt aus, Amindo Sieb wird die ganze Zeit ein- und ausgewechselt und trotzdem spielst du in Leverkusen ein gutes Spiel. Klar, Robin Zentner hält dich auch eine ganze Weile noch mit drin und du hattest nicht wahnsinnig viele Chancen, aber wer hat die schon gegen Leverkusen? Und es gab eben einzelne Momente, wo man ausgleichen hätte können. Also wie blickst du denn jetzt auf dieses jüngste Spiel?
Ja, absolut, genauso wie du sagst. Also ich glaube, es gibt überhaupt keinen Grund, da irgendwie uns, oder es ist interessant, dass die Mainzer Spieler im Nachgang ja eher unzufrieden wirkten. Und da sieht man ja schon, wie da in Mainz auch mittlerweile die Ansprüche gewachsen sind. Jetzt gar nicht mal unbedingt vom Umfeld, dass da irgendjemand davon ausgeht, dass wir den Meister und Pokalsieger schlagen, sondern dass die Spieler sich da in so einer Partie anscheinend auch mehr ausrechnen als eben eine knappe Niederlage, die ja alle Ehren wert ist, sondern dass sie da selber das Gefühl haben, dass da vielleicht mehr drin gewesen wäre. Ehrlicherweise kann man natürlich auch den Case andersherum machen. Also sie hätten eben so gut in der ersten Halbzeit 0-3 in Rückstand gehen können. Stefan Bell hat ja auch gesagt, naja, wir haben tief gestanden und da auch gut verteidigt, aber eben zu viel tief gestanden. Und sie haben das vor allem in der ersten Halbzeit halt nicht geschafft, da das Spiel eher Richtung Mittelfeld oder gar in die Leverkusener Hälfte zu verlagern. Ja, genau. Von daher an sich im Nachgang kann man da durchaus zufrieden sein, aber die Spieler hat es halt schon auch ein bisschen gewurmt, dass sie das nicht noch gezogen haben so. Und die Chancen wären ja am Ende da gewesen. Also man kann ja auch so sagen, dass Leverkusen eben diesen Geniestreich von diesem unfassbaren Freistoß gebraucht haben, um Mainz 05 zu schlagen. Weil es ist ja auch, also es gehört ja auch zur Wahrheit im Fußball dazu, dass eben, wenn man den Ball von der Linie kratzt, dann ist er auch raus und es ist ja dann auch eine gute Verteidigungsleistung. Genauso kann man dann eben auch begründen, warum Mainz es vielleicht auch irgendwo verdient gehabt hätte oder zumindest, dass eben bis zum Schluss die Chance da war, mal einen Punkt in Leverkusen mitzunehmen.
Vor allem, weil es lenkt ja den Blick auf, ja, vielleicht den eigentlichen Star bei Mainz 05 aktuell. Also alle reden über Johnny Burkhardt, alle reden natürlich auch über andere Offensivspieler. Aber Mainz 05 hat die zweitbeste Defensive der Liga aktuell. Nur 21 Gegentore, interessanterweise gemeinsam mit St. Pauli und noch vor Leverkusen zum Beispiel, die natürlich auch noch von ihrem Saisonstart darunter ein bisschen leiden. Aber ist die Defensive das, auf dem alles aufbaut, was Bo Henriksen gerade schafft mit Mainz 05?
Ja, für mich ist die Abwehr ist der Schlüssel. Wenn man auch auf diese 21 Gegentore schaut und man bedenkt, dass 4 dieser Tore in Wolfsburg gefallen sind und 3 dieser Tore in Stuttgart, also kann man diese 7 Tore, wenn man die rausrechnet und den Rest, dann hat man einen Torschnitt von 0,8. Ne? Das ist ja überragend und was ich persönlich Bo Henriksen wirklich hoch anrechne, ist, dass er es nach einem wackeligen Saisonstart, den Mainz ja hatte, wenn man ehrlich ist, dass er es geschafft hat, über die Stabilisierung der Abwehr da wieder eine Sicherheit reinzubringen, aber gleichzeitig nicht an offensiver Wucht zu verlieren. Das hatten alle Trainer vor ihm vor, ob das ein Sandro Schwarz war oder ein Bo Svensson. Und anscheinend hat Bo Henriksen das jetzt wirklich geschafft. Und ja, also das Mainzer-Defensivspiel hat, finde ich, auch so eine klare Handschrift, weil das funktioniert immer so nach ziemlich gut erkennbaren Prinzipien, wenn man sich so ein Spiel anschaut. Also wenn der Gegner von hinten aufbaut, dann wird konsequent hochgeschoben, dann hast du meistens die letzte Reihe hast du so auf Höhe der Mittellinie. Und wenn dann mal die erste Pressinglinie überspielt wird, dann ziehen die sich quasi zusammen oder bilden dann so im Mittelfeld einen engen Block. Und wenn sich der Gegner in der Mainzer Hälfte festsetzt, dann hast du eben diese engen Block, wie man jetzt auch in Leverkusen gesehen hat, wirklich am und im Strafraum. Dann ist natürlich der Weg zum gegnerischen Tor ziemlich weit. Das ist ja so ein altes Mainzer Problem, wo dann früher gerne einfach nur der lange Ball gedroschen wurde, in der Hoffnung, dass Onisivo oder Ludovic Ajorg damit irgendwas anfangen können. Aber mittlerweile hast du ja auch ein gepflegteres Aufbauspiel dann, ne? Auch aus diesen tiefen Situationen. Das kam jetzt gegen Leverkusen nicht so zum Tragen, was aber auch daran lag, dass eben Nadim Amiri gefehlt hat und Johnny Burkhardt, weil das sind natürlich die Spieler, die du dann auch brauchst, um mit diesem Spielstil gegen so einen Gegner zu bestehen.
Gab es da eine Entwicklung innerhalb der Saison? Also ich kann mich erinnern, das DFB-Pokalspiel gegen den FC Bayern, da hatte man natürlich das Pech, dass auch Bayern da sehr effizient mit den eigenen Torchancen umgegangen ist. Aber das war ja schon von der Defensive her kein erfreuliches Spiel mit dem 0:4. Und wenn ich mir das so angucke, wir haben natürlich noch dieses Wolfsburg-Spiel, aber das war ja ein totales Freak-Spiel inklusive, ach, wir können keine kalibrierte Linie ziehen, weil geht hier in Wolfsburg einfach nicht, muss ich auch denken. Also,
da sind jetzt noch alle in Mainz sauer drüber übrigens.
Ja, völlig zu Recht. Also das ist ja doch auch, also eigentlich muss man Mainz dankbar sein, dass sie ein solches Tor kassiert haben, damit das überhaupt mal bundesweit bekannt wird. Wie kann denn das eigentlich sein? Aber egal, also was ich damit sagen will, ist, nach diesem Bayern-Spiel fehlen ja eigentlich diese Spiele, wo das passiert ist, eben mit Ausnahme dieses einen Wolfsburg-Spiels. Hat sich da was verändert oder hat es vielleicht sogar schon vorher stattgefunden?
Also man hatte ja am Anfang der Saison so ein bisschen das Problem, dass man ständig die Abwehr umbauen musste. Also Leitsch, Hanke Olsen, Bell, Jens, Chor, Cassie, die sah ja wirklich jede Woche anders aus. Es gab Sperren, es gab Verletzungen und so weiter und so fort. Witzigerweise sind wir jetzt gerade wieder an so einem Punkt, wo ständig hin umgebaut wird, aber mittlerweile ist das Ganze halt eingespielter. Aber für mich war tatsächlich dieses Pokalspiel der Knackpunkt, weil es ist ja 0:4 ausgegangen, aber 0:4 stand es halt schon zur Halbzeit und dann kam Stefan Bell rein. Ich bin Stefan Bell Ultra, das gebe ich gerne zu, aber er ist ja seitdem gesetzt und er hat es geschafft, alle an seiner Seite besser zu machen. Also wer hätte denn gedacht, dass Dani da Costa wieder eine Rolle spielt? Ne? Wahrscheinlich er selber nicht mal. Und Dani da Costa hat auch lustigerweise beschrieben, wie Bello die anderen auf dem Platz anleitet, also ständig Kommandos gibt, ansagt, wer wohin verschiebt und so weiter. Und als hätte er ein Radio auf dem Ohr, meinte da Costa da mal. Und so diese Rolle als erfahrener, unumstrittener Boss in der Abwehr, als Kommunikator, das ist wirklich durch und durch Stefan Bell. Ich glaube, dass ich da auch zum Beispiel Moritz Jens viel abschauen kann. Und das ist auch so ein bisschen der Schlüssel jetzt für diese Mainzer Stärke, die Kommunikation auf dem Platz. Weil du hast in jedem Mannschaftsteil hast du Spieler, die extrem viel dirigieren, extrem viele Kommandos geben. Also hinten Bell, natürlich Amiri, Nebel, Johnny Burkhardt. Und dadurch ist das Mainzer Spiel gut sortiert, verschiebt, diszipliniert und man kriegt auch überall auf dem Platz dann so schnell so kleine Pressingrudel organisiert, was dann für die Gegner wieder schwer macht, einen Spielaufbau aufzuziehen. Also für mich einfach Mann der Hinrunde auch Stefan Bell.
Aber wirklich, und kleine Pressingrudel ist ein so schöner Begriff, dass ich mir gerade aufgeschrieben habe. Der gefällt mir sehr gut. Und du hast ja jetzt schon angesprochen, wir hatten eben unterschiedlichste Konstellationen in der Abwehrkette und zuletzt aber eine mit Chor, Bell und Da Costa. Das war ja, glaube ich, die dann auch am häufigsten eingesetzt wurde, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, in der Hinserie, wo eigentlich zwei Spieler mit dabei sind, also zumindest mit Da Costa, jemand, den man eigentlich eher auf dem Flügel erwartet hätte, der dann in der Innenverteidigung gespielt hat. Und mit Chor jemand, ja, der muss einfach da aushelfen, wo es fehlt. Über Kaderlücken können wir vielleicht gleich noch sprechen. Welche Rolle spielt es denn, dass Bo Henriksen da auch manchmal eine Rolle für jemanden gefunden hat, jenseits der Stammposition?
Ja, also erstmal muss ich dich ein bisschen korrigieren, weil Da Costa kam von außen eigentlich Schienenspieler und Chor wurde aus dem defensiven Mittelfeld nach hinten gezogen. Das war ja letzte Saison lange so ein bisschen ein Streit, dass man eigentlich gesagt hat, Chor in der Innenverteidigung und der foul so viel und so weiter, ist das eine gute Idee. Mittlerweile hat er sich da ja absolut stabilisiert. Und ja, ich finde gerade Da Costa ist so eine Personalie, an der man auch die Handschrift von Bo Henriksen ablesen kann. Der ist ein Trainer, der spät und selten wechselt. Und er gibt aber trotzdem auch den nicht oder wenig eingesetzten Spielern im Kader halt das Gefühl, dass die eine Rolle zu spielen haben. Und da, er bereitet sie darauf vor, dass dieser Tag kommen wird, an dem sie auf dem Platz eine wichtige Rolle einnehmen werden. Da Costa von der Außenbahn nach innen zu ziehen, das wurde trainiert. Also das haben die jetzt nicht aus irgendeiner Not im laufenden Spiel gemacht, sondern darauf haben die sich vorbereitet. Und dann spielt er das gegen Dortmund. Das war das erste Spiel mit Da Costa in der Innenverteidigung. Als hätte er die ganze Saison nichts anderes gemacht. Ne? Und man erkennt daran natürlich auch eine weitere Sache, finde ich, die Bo Henriksen ausmacht, nämlich mutig zu sein. Also das impft er ja auch seit Beginn seiner Tätigkeit in Mainz seinen Spielern ein und auch dem ganzen Umfeld ein, mutig zu sein, dass Fehler okay sind, dass er die eh auf seine Kappe nimmt. Dafür ist er sich ja auch nicht zu schade. Und das unterscheidet ihn dann auch in meiner Wahrnehmung zumindest von einem seiner Vorgänger, von Bo Svensson. Weil bei dem hast du ja, konntest du immer ganz gut ablesen, so seine Zweifel und seine Unzufriedenheit. Die hat er schon immer so ein bisschen raushängen lassen. Und es ist dann zum Beispiel mutig, gegen eine dominante Eintracht hoch anzulaufen, dass der Torwart sich den Ball praktisch selber reinlegt. Ja. Und es ist auch mutig, tief in der zweiten Halbzeit in Unterzahl mit 3 Mann im gegnerischen Strafraum aufzutauchen und so das 0-3 zu erzwingen. Also klar hatte Mainz in dem Spiel alles Glück auf seiner Seite. Und es wird ja oft gesagt, dass dann 9 von 10 solcher Spiele eben dann an den Gegner gehen. Aber ich finde, Mainz hat genau die Mittel, um aus so einer 10% Wahrscheinlichkeit einen deutlichen Sieg zu machen. Mhm. Das hätte in Leverkusen jetzt gestern theoretisch genauso passieren können. Gegen Frankfurt hat es auf jeden Fall funktioniert.
Mhm. Und da sind wir ja schon bei einem ganz interessanten Punkt, weil Bo Henriksen ist natürlich das Gesicht für diesen Erfolg und Bo Henriksen steht ja auch für Dinge, also das Rauskommen noch vor Anpfiff und die eigenen Fans anfeuern, dieses sehr emotionale, vielleicht auch ein bisschen zu emotional, so kann man sich auch eine gelb-rote Karte holen als Trainer, haben wir jetzt gesehen, gegen Leverkusen, aber eben auch dieses sehr positive und ja einfach sehr fußballbejahende und fordernde. Ich glaube, dass das, gerade weil das so ein unterschiedliches Bild ist zu vielen anderen Trainern und weil es ehrlicherweise auch ganz gut zu Mainz 05 passt, war das eben das Bild, was sich von Bo Henriksen sofort etabliert hat. Es hat sich aber meiner Wahrnehmung nach in der nationalen Berichterstattung nicht weiterentwickelt. Und auch ich frage mich immer noch ehrlicherweise, was eigentlich so die Qualitäten von Bo Henriksen sind, jenseits dieser Motivation, dieser guten Außendarstellung und dieser Positivität, die er vermittelt. Ich glaube, eine haben wir jetzt schon gerade aufgedeckt, nämlich, dass er übers Training auch durchaus die Spieler in der zweiten Reihe oder eben auf anderen Positionen darauf vorbereitet, dass das kommen wird. Was gibt's denn vielleicht noch für Qualitäten von Bo Henriksen, die ein bisschen weiter weg sind von Mainz 05, gar nicht sehen?
Ja, ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, das so bei ihm festzumachen, weil er ja auch niemand ist, der irgendwie in Pressekonferenzen sitzt und da spielphilosophische oder taktisch-philosophische Weisheiten so von sich gibt. Ne? Ich glaube, er versteckt sich auch manchmal so ein bisschen hinter so ein bisschen gebrochenen Deutsch oder ne, dann hinter einer lustigen Bemerkung. Aber ich glaube, dass er tatsächlich ein Taktikfuchs ist und auch vor allem, ich habe ja schon gesagt, es gibt einen klaren Defensivplan. Ich glaube, er hat sogar mal eine Diplomarbeit über dieses Thema geschrieben. Und das, habe ich auf meine To-Do-Liste geschrieben die Woche, als ich es gehört habe, mir mal diese Diplomarbeit rauszusuchen. Das könnte vielleicht ganz interessant sein, was wir aus dieser theoretischen Arbeit vielleicht von ihm sehen können. Deswegen, ich glaube, der wird so ein bisschen unterschätzt oder darauf reduziert eben. Ist natürlich auch geil, weil ich meine, das hat ja auch so ein Verein wie Mainz 05, der ja die letzten Jahre eher so ein bisschen als graue Maus mitunter auch gehandelt wurde. Und jetzt haben die da halt so einen Trainer mit einer besonderen Ausstrahlung am Rand. Das ist natürlich klar, dass sich da die Medien drauf stürzen und das kriegt man sogar, also die Bundesliga selber spielt es ja zum Beispiel in ihre Social-Media-Kanäle auch ganz gerne so die Szenen von Bo Henriksen ein. Aber wie du schon gesagt hast, er verkörpert halt dieses Mainz 05-Ding, dieses mutig sein, Fehler machen, dass es okay ist, zusammenhalten, Niederlagen und Krisen eben gemeinsam durchstehen. Und damit passt Bo Henriksen, finde ich, 100%ig zu Mainz 05. Und er hat ja jetzt auch schon bewiesen, dass er ja, auch Lösungen findet, wenn es mal nicht so lief. Weil ich hatte schon gesagt, der Saisonstart verlief eher ein bisschen holprig und da war man auch so auf der Suche nach dem Spielziel. Und da war ja auch nach dem, Mainz ist ja quasi nur mit Heimniederlagen gestartet. Also man hat zu Hause gegen Bremen verloren, man hat zu Hause gegen Heidenheim verloren, was übrigens der letzte Sieg von Heidenheim war bis zum letzten Wochenende. Und nach diesem Spiel war die Diskussion in Mainz schon ziemlich hoch. Also da wurde auch von einem Kolumnisten der Allgemeinen Zeitung, der kam schon zu dem Ergebnis, dass Bo Henriksen genau der richtige Mann war, um dieses Fußballwunder des Klassenerhalts zu schaffen, aber dass er anscheinend es nicht schafft, die Mannschaft weiterzuentwickeln. Und ich gebe gerne zu, ich bin in diesen Chor der Kritiker eingestiegen. Ich glaube, ich habe irgendwo geschrieben, das Ticken, was ihr die ganze Zeit hört, ist die Uhr von Bo Henriksen, die in Mainz abläuft. Und er hat dann aber den Turnaround geschafft über einen Auswärtssieg in St. Pauli, den gerettet. Dann habe ich schon angesprochen, oder haben wir schon drüber geredet, über dieses Pokalspiel, wo dann eben Stefan Bell in die Abwehr kam. Und dann hat das alles dieser Mannschaft, ist auf einmal so mutig aufgetreten, wie Bo Henriksen es immer in den Pressekonferenzen angekündigt hat. Das heißt, sie haben das gemacht, was er vorlebt auch. Und so ist jetzt diese erfolgreiche Hinrunde zustande gekommen.
Ich gehöre da auch dazu, zu diesem Chor der Kritiker. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich final langsam mal verstummen sollte. Denn ich hatte ganz lange die These, dass Bo Henriksen natürlich das ganze Positive und auch das Mutige eben mit reingebracht hat zu Mainz 05. Aber mein Urteil über ihn war, der profitiert gerade auch von einer irren Talentballung an den entscheidenden Punkten, die er braucht, weil gegen den Ball fand ich das immer schon klar erkennbar, dass es auch sein Verdienst ist, dass das gut läuft. Aber mit Ball hatte ich immer den Eindruck, Mensch, ohne Nadim Amiri, da stünde der aber schlecht da und wenn der nicht Johnny Burkhardt vorne drin hätte, der einfach diese tiefen Läufe macht und eben auch in dieser Saison so gut trifft, dann wäre es viel, viel schlechter um Mainz 05 bestellt. Jetzt muss man sagen, den Burkhardt-Beweis, den gab es zwischendurch immer mal wieder. Und die Amiri-Sperre hat man jetzt so direkt eigentlich auch nicht gemerkt in den Spielen. Also kann man dann auf Grundlage der jüngeren Wochen sagen, Max, das war einfach Quatsch, was du da gedacht hast.
Nee, ja gut, ich glaube, man kann schauen, dass er halt jetzt schon ein Jahr da ist. Und du hast vorhin schon die Bo-Henriksen-Tabelle angesprochen und die lügt nicht. Und irgendwann ist es vielleicht dann doch auch kein Zufall. Und das ist ja auch alles relativ. Also wir haben
Tabellen in der Bundesliga können lügen. Also Hoffenheim hat es ins internationale Geschäft geschafft.
Also, ja, deswegen. Aber jetzt im Moment lügt diese Tabelle nicht, was Hoffenheim angeht, meiner Meinung nach.
Das ist wahr, ja.
da können wir ja drauf gucken. Und dann muss man halt sagen, oder muss man natürlich auch festhalten, dass halt in der Bundesliga dieses Mittelfeld wahnsinnig eng ist und dass Kleinigkeiten und auch mal Spielglück und so weiter darüber entscheiden können, ob du jetzt in der oberen Tabellenhälfte landest oder sogar im oberen Drittel, wie meinst du, fünf gerade, oder ob du eher unten hängst. Also da haben wir ja letztes Jahr schon gestaunt, wer alles in den Europapokal eingezogen ist. So. Und natürlich kann man den Case machen, dass Bo Henriksen wahnsinniges oder das Glück auch hat, was, darüber haben wir letztes Jahr schon gesprochen, was Bo Svensson nicht hatte, nämlich zum Beispiel auf einen Burkhardt bauen zu können und eben dann auch einen neuen Spieler wie Nadim Amiri zu haben, der von Anfang an da seinen Stempel aufgedrückt hat. Das läuft halt alles super. Das musst du aber auch nicht nur moderieren, sondern du musst ja auch erkennen, was für Alternativen es im Kader gibt. Eben wenn ein Amiri ausfällt, dann hat man einen Chor da und es fällt am Ende gar nicht so ins Gewicht. Oder Burkhardt fiel aus, dann schießt halt Jason Lee zwei Tore gegen FC Bayern. Da ist auch immer noch sehr viel Glück dabei, aber es ist halt auch nicht so, dass der Mainzer Kader gar keine Optionen hergibt. An einigen Stellen ist es ziemlich dünn, muss man auch sagen. Aber du hast immer wieder Spieler gehabt, die dann eben da auch in die Bresche gesprungen sind. Und ich finde, spielerisch, auch im Ballvortrag, hat sich Mainz schon entwickelt. Also der Bo Henriksen ist ja auch jemand, der viel Wert auf so ein schnelles Passspiel legt. Also die meisten Staffetten sind ja so One-Touch-Dinger. Und das kann man sich dann schon ganz gut anschauen, auch wenn dann so ein Cassie mal einen Ball auf dem Flügel mit der Hacke ablegt, so. Das ist ja durchaus was man sich dann auch mal gerne in der Konferenz anschaut.
Also meinst du, dass das auch viel trainiert ist? Weil gerade bei so positiven Aktionen, da weiß man immer nicht, ist das jetzt die Qualität und der Geistesblitz des Spielers oder haben die im Training das einstudiert, du tendierst zu Training?
Naja, das eine funktioniert, also das eine nicht ohne das andere, ne? Also ein Spieler ohne Qualität, der sich dann beim Versuch des Hackentricks irgendwie ins Ausstolpert, das kannst du wahrscheinlich auch nicht trainieren.
Ich fühle mich gerade angesprochen.
Wir alle, Max, wir alle. Genau, also ja, das passt, da passt eben, aber das passt halt alles ineinander und ich finde das dann ein bisschen mühsam darüber zu diskutieren, wer daran einen größeren Anteil hat, der Trainer oder die Spieler. Es passt.
Es passt. Und darüber steht ja dann eigentlich die ganz große Frage. Du hast sie gerade, glaube ich, indirekt mit der Tabelle, die nicht lügt, schon halb beantwortet. Nämlich, wie nachhaltig kann jetzt dieser Erfolg sein? Und da rede ich jetzt nicht von Tabellenplatz, weil da hast du ja gerade schon richtigerweise gesagt, wenige Punkte entscheiden da zwischen Platz 5 oder Platz 10. Das wäre jetzt Quatsch. Aber dass man eben in diesem Bereich der Tabelle mitspielt, wird das jetzt einfach erstmal so bleiben?
Wenn es keine gravierenden Verletzungen bei Schlüsselspielern gibt, die dann länger ausfallen, dann wüsste ich nicht, warum da jetzt auf einmal ein Einbruch kommen sollte. Wenn natürlich Sano und Amiri länger ausfallen, dann hat Mainz ein gewaltiges Problem. Oder eben auch wenn Burkhardt jetzt sich so schwer verletzen sollte, dass er Monate ausfällt. Aber so an sich haben wir da schon eine ganz geile Achse eigentlich, so mit tollen, hungrigen Spielern und eben einen Trainer mit einer besonderen Ausstrahlung. Und ich glaube schon auch, dass also das Umfeld und der Vorstand wird niemals das Ziel Europapokal ausgeben, ne, in Mainz. Es ist ja immer wir backen kleine Brötchen und erstmal ist Klassenerhalt, das ist das Wichtigste und so weiter und so fort. Aber ich habe das Gefühl, dass langsam schon alle auch Bock hätten so auf Europapokal. Also die Spieler zum einen. Ich glaube, dass gerade so Leute wie Johnny Burkhardt oder Nadim Amiri, die lechzen da schon fast danach, dann eben auch mit Mainz 05 auf dieser größeren Bühne zu stehen. Und ich bin mir auch sicher, dass die dann alle ein weiteres Jahr bleiben würden übrigens. Da wird ja auch immer gerne spekuliert. Jetzt Burkhardt wurde mit der Eintracht in Verbindung gebracht, jetzt schon im Winter und so weiter und so fort. Nadim Amiri, da war das Eintracht-Thema im Sommer. Die haben beide noch ziemlich lange Vertrag. Und das Umfeld in Mainz hat jetzt schon auch so ein bisschen Bock, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, dass mittlerweile eine Generation da auch von Fans nachgewachsen ist, die die Europapokalzeiten von Mainz 05 nicht kennt, nicht erlebt hat, weil die jetzt schon ein bisschen zurückliegen. Und B, gab es ja letztes Jahr diesen sensationellen Erfolg der U19 in der Youth League. Und ich glaube, da haben viele gesehen, was für eine Faszination von internationalen Spielen ausgehen kann, von dieser Flutlichtatmosphäre. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass das auch nochmal eine zusätzliche Motivation für die Spieler ist, da jetzt eben nicht nachzulassen. Weil das ist ja auch sowas bei Mainz 05, was man oft hat, wenn es mal gut läuft und es ist alles safe und dann kommen irgendwelche Krützenspiele und man verliert gegen einen Aufsteiger und man macht wieder auf Mainz 05 hilft e.V. und das sind dann die Punkte, die am Ende fehlen, weil das war ja auch in den vergangenen Jahren schon ab und zu knapp, was die Teilnahme am Europapokal anging.
Ja, das ist wohl wahr. Auf der anderen Seite, also ich spiele jetzt hier bewusst ein bisschen den Grinch, ich werfe dir quasi immer Stöcke zwischen die Speichen. Hat das nichts zu sagen, dass Mainz 05 die Expected Goals gerade so überperformt? Also nach Expected Goals und Expected Goals Allowed hätte man 23 Tore geschossen, 23 Tore kassiert. Soll ich dir jemand sagen, der auch rein theoretisch 23 Tore haben sollte? Das ist Heidenheim auf Rang 15. Die haben auch tatsächlich die 23 Tore geschossen, nur Mainz hat 30 statt 23. Liegt da nicht auch gerade, auch wenn jetzt so Erwartungen geweckt werden, sehr großes Enttäuschungspotenzial? Sollten jetzt eben mal ein paar Spiele wieder nach der statistischen Wahrscheinlichkeit verlaufen, dann spielst du halt 1-1 statt 2-1 zu gewinnen?
Klar, das ist immer drin. Aber ich glaube, dessen ist man sich ja in Mainz bewusst. Es ist allen klar, dass die Liga eng ist, dass auch die meisten Spiele eng ausgehen. Gut, es gab deutliche Siege bei St. Pauli in Kiel und so weiter, auch jetzt gegen Bochum. Also es gab nie einen Zweifel an diesem Tag, dass Mainz das Ding zieht.
Das
so,
stimmt.
Klar überlegen. Natürlich kann Scheiße passieren. Also dafür gehen wir alle schon lange zum Fußball. Aber da mache ich mir nicht so die Sorgen. Und da wird auch niemand am Ende nölen, wenn es dann halt Platz 10 wird. Solange man irgendwie die ganze Saison gut unterhalten wurde und da ein bisschen mitfiebern konnte, glaube ich, ist das alles in Ordnung.
Ja, da mit dem Nölen, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Da habe ich manche Teile des Mainz-Umfelds schon anders kennengelernt. Aber ist jetzt auch sehr viel Konjunktiv, das bringt uns nicht weiter. Mich würde noch interessieren, ein Blick auf den Kader, erstmal auf die Spieler, die jetzt mitverantwortlich sind für die sehr gute Phase. Und da hast du schon Stefan Bell, hast du schon genannt. Und es gibt natürlich die offensichtlichen Nadim Amiri und Jonathan Burkhardt. Aber wer ist denn darüber hinaus vielleicht noch zu nennen?
Robin Zentner, finde ich, muss man immer nennen. Mhm. Also gestern ja auch wieder ein tolles Spiel gemacht. Letztes Jahr haben wir ja in Leverkusen verloren, weil er zweimal den Ball hat durchflutschen lassen. Das ging ja 1-2 aus. Solche Patzer sieht man von ihm dieses Jahr eigentlich gar nicht. Also da geht's schon mal los, dass der eben da hinten sehr sicher ist. Die Abwehr habe ich schon angesprochen. Da kann man eigentlich mittlerweile auf alle ein Lobeslied anstimmen. Hanke Olsen hatte einen schweren Stand, war lange verletzt, fiel ja einen kompletten Monat mit einem gebrochenen Zeh aus. Hat ein absolut schlimmes Spiel in Wolfsburg gemacht, wo er fast an jedem Gegentor eine Mitschuld zumindest trug. Jetzt gestern ein starkes Spiel in Leverkusen gezeigt, finde ich. Und worüber man auch sprechen muss, sind die Schienenspieler. Also ich glaube, Cassie, auf den scheint er jetzt im Moment auch wieder ein bisschen ein helleres Spotlight, weil er einfach auch tolle Szenen hat, und aber auch Philipp Mwene. Und die beiden sind sehr aktiv in der Vorwärtsbewegung. Das finde ich auch so ein neues Merkmal bei Mainz 05, dass es eher die Ausnahme ist, dass die hinten in der Fünferreihe zusammenkommen. Jetzt gegen Leverkusen gestern war es mal wieder der Fall. Mhm. Aber die sind ja doch schon sehr nach vorne orientiert. Mwene hat schon 5 Tore vorbereitet, Cassie hat 4 Tore vorbereitet. Das ist natürlich eine ziemlich gute Bilanz. Und dann müssen wir über Kai Schosano natürlich reden. Mhm. Ich finde, der und Nadim Amiri, die bilden ja so eines der interessantesten Sechserpärchen der Liga, würde ich schon sagen. Und ich glaube, dass Sano da auch mittlerweile die Erwartungen übertrifft. Der hat ja große Eingewöhnungsprobleme, unter anderem, weil er 16 Tage in Japan in der Untersuchungshaft anstatt bei Mainz 05 auf dem Trainingsplatz. Ging da um einen Missbrauchsverdacht. Das Verfahren wurde eingestellt und der Spieler kam dann mit entsprechender Verspätung in Deutschland an, sprach kein Englisch, sprach kein Deutsch.
Da musste ich vorhin dran denken, als du gesagt hast, wir haben überall Spieler, die gut kommunizieren. Da dachte ich mir, Sano, also zumindest in anderen Sprachen will es nicht sein, dass er schlecht kommuniziert, aber du weißt, was ich meine. Es war schon ein Thema bei ihm.
Ja, absolut. Er ist jetzt wohl ganz, er hat neulich ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, ja, mittlerweile Englisch funktioniert ganz gut. Und dass er vor allem versucht hat, ein Partner für Nadim Amiri zu werden. Also der sagt ihm quasi, wo er hinzugehen hat, und das funktioniert ja mittlerweile super. Und Mainz 05 hatte natürlich das Glück, dass der Cheftrainer der 05-Frauen Japaner ist, Takashi Yamashita, und der wurde dann in den Trainerstab der Männer integriert, eigens für Sano als Übersetzer. Das war auch eine ganz interessante Personalie. Und mittlerweile Sano finde ich teilweise überragend. Also dem schaut man auch sehr, sehr gerne zu. Und gut, über die Offensive haben wir jetzt schon gesprochen, ne? Johnny Burkhardt. Aber wir müssen natürlich auch über Paul Nebel reden. Ist ja sicher auch einer der Breakthrough-Spieler der Hinrunde, würde ich sagen. Absolute Augenweide. Es gibt ja niemanden, der sich nicht auf seine Rückkehr gefreut hat in Mainz, weil man kennt ihn natürlich aus dem kompletten Nachwuchsleistungszentrum, hat er alle Jahrgänge quasi durchlaufen. Und bei dem war es ja auch ganz interessant, dass Bo Henriksen zunächst nicht so viel mit ihm anfangen konnte. Der wollte ihn schon zum Schienenspieler machen, weil er meinte, so für eine zentrale Position wäre er ihm zu zurückhaltend und zu ruhig, und hat irgendwie schon gefragt, was ist denn mit diesem Paul Nebel los? Jeder lobt den so, aber ich sehe den gar nicht. Und das hat sich ja komplett geändert. Da sind wir ja wieder auch bei diesem Thema Fehlerkultur, also Bo Henriksen hat zugegeben, dass er sich da geirrt hat, hat Paul Nebel wieder nach vorne gezogen, und Paul Nebel, wenn man jetzt zu einem Training von Mainz 05 geht, dann ist es schon erstaunlich, welche Ausstrahlung dann Paul Nebel und welche Energien Paul Nebel damit bringt. Also der gehört da auf jeden Fall zu den absoluten Aktivposten im Kader.
Mhm. Paul Nebel war ja einer der Spieler oder vor allem der Spieler, der nach der Länderspielpause kam. Also du hast quasi diesen Stotterstart, würde ich jetzt mal sagen, beschrieben. Und dann kam die Länderspielpause und danach wurde es besser. Also das von den Leistungen her auch vor allem. Die Ergebnisse haben vorher manchmal schon auch gepasst. Und Paul Nebel war eben eigentlich so der wesentliche Bestandteil, der sich da geändert hat, weil es ist ja weiter so, wenn sich nicht Spieler verletzen, was jetzt oft vorgekommen ist bei Mainz 05 oder sie gesperrt fehlen, dann wechselt ja Bo Henriksen eigentlich an seiner Startelf immer noch nicht so arg viel. Also entweder du bist drin oder du bist draußen und das betrifft ja unter anderem auch den Kapitän. Was ist denn eigentlich los mit Silvan Widmer? Hört man da was?
Nö, Silvan Widmer ist da auch ein Vorbild und also man hört überhaupt nie Klagen aus der zweiten Reihe sozusagen. Und Silvan Widmer hat sich anscheinend damit abgefunden, eben jetzt nur noch Ergänzungsspieler zu sein. Er wirkt für mich trotzdem überzeugend in seiner Feierei nach jedem Spiel. Also er kommt ja oft so für die letzten 5 Minuten und darf ja, dann mit der Mannschaft vor der Kurve feiern. Und da ist er immer total gelöst und so weiter. Der ist natürlich schon in der Zwickmühle. Ich könnte mir schon auch vorstellen, dass da spätestens im Sommer die Zeichen auf Abschied stehen, weil er ist ja Nationalspieler und er will sicher mit der Schweiz da noch was erreichen 2026. Ja, das ist so einer, naja, Verlierer würde ich nicht sagen, er hat sich mit seiner Rolle abgefunden, aber ja, ist halt so, dass er auf jeden Fall an Cassie im Moment überhaupt nicht vorbeikommt und eben auch die Halbverteidiger, da sind eben auch dann ein Dani da Costa oder Anke Olsen, die spielen einfach eine andere Rolle und bringen auch ein anderes Tempo mit als Silvan Widmer.
Ja, ich finde das durchaus bemerkenswert, wie einfach unterschiedliche Spielerprofile bei unterschiedlichen Trainern ganz anders gewürdigt werden. Also Cassie, da hatte man schon den Eindruck, irgendwie, das wird einfach nichts mehr mit Mainz 05. Das ist in Ordnung, aber nicht gut genug, passt nicht zu dem. Und dann kommt eben Bo Henriksen mit allem, was er mitbringt und auf einmal passt dieser Spieler wirklich sehr, sehr gut und man vergisst eben sogar, dass da eigentlich Silvan Widmer auch hätte spielen können. Man muss sich da fast dran erinnern, genauso, dass er im Wene auf der anderen Seite spielt. Andererseits, das war was, was auch im Forum als Input kam und du hast es vorhin auch schon an 2, 3 Stellen angedeutet, allzu viel darf auf bestimmten Positionen jetzt nichts passieren bei Mainz 05. Wie würdest du denn die Breite des Kaders beschreiben? Ist die ausreichend schon?
Also grundsätzlich arbeitet Mainz ja absichtlich mit einem eher kleineren Kader. Was verständlich ist, ob der finanziellen Möglichkeiten und du willst ja auch nicht irgendwie 20 Leute auf der Bank sitzen haben. Aber ich habe es vorhin schon angedeutet, an einigen Stellen ein bisschen dünn. Das eine ist eben das zentrale bzw. defensive Mittelfeld. Wenn da Sano und Amiri beide ausfalten sollten, wüsste ich jetzt aus dem Stegreif nicht, wen man da spielen lassen kann, außer Dominic Kor. Mhm. Da ist ja auch gerade Mainz 05 schon dran, Maloney aus Heidenheim noch wahrscheinlich diese Woche loszueisen. Also ich warte eigentlich minütlich darauf, dass da der Vollzug gemeldet wird. Und vorne ist es jetzt auch ziemlich dünn geworden, weil sie haben ja Onisivo abgegeben. Der ist nach 9 Jahren in Mainz jetzt nach Salzburg gegangen. Hatte, wenn man ehrlich ist, auch keine Aussicht auf großartige Einsatzzeiten. Er war Stürmer Nummer 4, aber Stürmer Nummer 2 und 3, nämlich Amendo Sieb und Nelly Viper, haben wir jetzt auch schon gesagt, dass die ihre Bundesliga-Tauglichkeit jetzt noch nicht komplett unter Beweis gestellt haben. Und deswegen ist eigentlich davon auszugehen, dass man sich auch im Sturm nochmal verstärken müsste. Also das wären so die zwei Positionen, auf denen ich auf jeden Fall noch den Bedarf für eine Verstärkung sehe bei Mainz 05.
Mhm. Und das bringt uns ja auch zum größeren Thema, nämlich die neue sportliche Leitung, die so halb neu ist. Also Nico Bungert hat quasi die Rolle von Martin Schmidt angetreten. Gleichzeitig ist Martin Schmidt aber nicht komplett weg. Das wurde, fand ich am Anfang auch ein bisschen falsch dargestellt. Also er ist ja trotzdem noch präsent in Mainz, auch wenn er nicht immer vor Ort in Mainz ist. Aber zum Beispiel bei allen Spielen wollte er sein. Wie würdest du denn jetzt bewerten, wie dieser Wechsel verstanden gegangen ist, beziehungsweise wie generell eben die sportliche Leitung aufgestellt ist bei Mainz?
Also von außen betrachtet verläuft da die Arbeit genauso ruhig wie sonst auch in Mainz. Du hast schon ganz richtig gesagt, dass Martin Schmidt nicht komplett weg ist, sondern immer die halbe Woche quasi in Mainz ist, übers Wochenende oder über den Spieltag, für den Spieltag dann in der Regel auch, und dann die andere Hälfte der Woche verbringt er in der Schweiz bei seiner Familie. Der Grund für den Rücktritt war ja eben familiär bedingt. Und ja, Nachfolger Nico Bungert kennt den Verein natürlich ja wie seine Hosentasche, wie seine Westentasche. Der hat nach seiner aktiven Spielerkarriere hat er verschiedene Stationen in der Geschäftsstelle durchlaufen, war auch eine Zeit lang hat er zum Trainerstaff gehört, und er ist jetzt verantwortlich eben für die sportliche Leitung der Profimannschaft. Hat natürlich, was das Thema Spielertransfers angeht, hat er natürlich nach wie vor eben Martin Schmidt als Berater, und über allem thront, müssen wir gar nicht groß erwähnen, Christian Heidel. Es ist neben diesem Sportdirektor ist ein technischer Direktor installiert worden. Das ist der Michael Schönwitz. Der war früher schon mal Jugendtrainer in Mainz, war dann viele Jahre beim DFB für die ganzen Nachwuchsmannschaften verantwortlich. Der ist schon im April letzten Jahres ist er wieder nach Mainz gekommen als Direktor Fußballentwicklung. Also der sollte so die Schnittstelle zwischen Profikader und dem Nachwuchs da betreuen, und die Funktion hat er jetzt behalten und jetzt eben noch einige weitere Aufgaben übernommen, was auch immer ein technischer Direktor macht. Also ich weiß, dass er jetzt so der offizielle Vertreter zum Beispiel in den Gremien und Verbänden für Mainz 05 ist. Genau. Und dann Christian Heidel, also der lässt zwar immer mal wieder anklingen, dass er eigentlich nicht bis zur Rente unbedingt an seinem Job klebt, aber andererseits scheint er da auch noch ja reichlich Spaß zu haben. Von daher wird fleißig spekuliert in Mainz, dass der Dorn da bald abtreten könnte, aber konkret ist ein Ende der Ära Heidel in Mainz noch nicht abzusehen, und solange, weil er eben der Vorstand für Sport und Kommunikation ist, solange mischt er natürlich auch bei Spielertransfers und Kaderplanung mit.
Und welches Zeugnis würdest du jetzt dann Christian Heidel und den genannten Personen ausstellen? Weil es gab im Forum auch dazu durchaus einen etwas kritischeren Beitrag, und ich kann das nachvollziehen. Wenn man zum Beispiel anguckt, der teuerste Transfer in dieser Saison war Hong, bisher noch keine große Rolle gespielt. Die teuersten Transfers der letzten Saison waren Kraus und Richter, keine große Rolle gespielt. Die teuersten Transfers der wieder davor hergehenden Saison waren im Winter Ludovic Ajor, gut, da könnte man immerhin sagen, Klassenerhalt und so weiter geschafft, aber dann Fulgini, der auch keine Leihrolle gespielt hat bei Mainz 05. Das ist jetzt ein bisschen ungerecht, weil ich natürlich auch diejenigen weggelassen habe, die funktioniert haben. Aber was es ja zeigt, ist, die, für die man bereit war, besonders viel Geld zu zahlen, zumindest nach allen Zahlen, die man kennt, ausgerechnet die haben nicht eingeschlagen.
Hm. Wir könnten jetzt auch noch El Ghazi nennen, aber das ist nicht mal der Mühe wert. Ja, ja klar, also da muss man aber vielleicht auch ein bisschen geduldig sein. Also Hong ist natürlich ein gutes Stichwort. Der hat über 4 Millionen gekostet, kam aus Gent mit der Erwartung, dass der sofort eine Verstärkung fürs offensive Mittelfeld ist. Und er beweist Spieltag für Spieltag, wenn er denn spielt, in letzter Zeit waren das ja eher sogar Kurzeinsätze, dass er dieses Niveau physisch und aber auch von der ganzen Technik und Auffassungsgabe anscheinend noch nicht ausfüllen kann. Da bin ich mal gespannt, ob der länger braucht, weil das hat man ja auch manchmal, gerade in Mainz, dass ein Spieler mal so eine komplette Saison durchlaufen muss oder dann eine komplette Sommervorbereitung. Die hatte er ja zum Beispiel nicht, weil er kam kurz vor Transferschluss nach Mainz. Dass die das alles mal mitmachen müssen, um auch so die Abläufe zu ticken und zu verstehen, was von ihnen gefordert ist. Andererseits ist man dann auch in Mainz ganz schnell dabei, dann eben diese Spieler auch auszuleihen. Also Tom Kraus ist ja jetzt auch zum Beispiel nach England gegangen. Man hat ja auch noch ein paar jüngere Spieler, die verliehen sind. Niklas Tauer, Bob Zien, die spielen alle in niedrigeren Klassen und versuchen da Spielpraxis zu bekommen. Ob sich das dann, ob die so eine Paul-Nebel-Geschichte alle wiederholen, da bin ich mir nicht sicher, aber das ist ja auch ein gutes Beispiel für eine super Transferpolitik oder für eine super Kaderplanung, dass man eben einen Spieler auch mal 2 Jahre verleiht und dann kommt er hier als quasi gestandener Bundesliga-Profi zurück oder kann diese Rolle als gestandener Bundesliga-Profi nun ausfüllen. Und nicht zu vergessen natürlich eben auch, dass die Nachwuchs, aus dem Nachwuchs eigentlich immer was nachkommt bei Mainz 05. So, von daher kann man da so ein bisschen sich locker machen und muss die Kaderplanung nicht unbedingt nur an den Transfers festmachen. Aber da ist natürlich auch immer mal wieder ein Griff daneben dabei, keine Frage.
Und wie glaubst du, ist da die Absprache mit Bo Henriksen? Also Geheimtipp hat im Forum geschrieben, dass als Brian Gruder dann ja relativ spät gewechselt ist nach Brighton, dann hat man ja unter anderem Vidovic ausgeliehen von Bayern und Bo Henriksen hätte wohl gesagt, dass er den Spieler jetzt gar nicht so wirklich kannte. Ich weiß nicht, ob das jetzt dann schlechte Übersetzung ist oder wieder, dass er sich nicht ganz so ausgedrückt hat, wie er es gemeint hat. Aber ein bisschen irritiert das ja doch. Das klingt ja dann erstmal so. Und Vidovic hat ja jetzt auch bisher keine wirkliche Rolle gespielt. War allerdings auch, glaube ich, zwischenzeitlich verletzt, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Klingt so, als ob Bo Henriksen da nicht so arg eingebunden gewesen wäre.
Boah, da maße ich mir jetzt im Einzelfall, glaube ich, kein Urteil an. Es ist ja auch richtig, dass, also zum Beispiel Nicolas Veratschnik kam letzten Sommer. Der kam bisher auch nur zu Kurzeinsätzen. Aber ich glaube, das sind so Einzelfälle, die kann man natürlich herauspicken, wenn man das will. Ob das so viel über die gesamte Kaderplanung oder die Zusammenarbeit in der sportlichen Leitung aussagt, weiß ich nicht, sage ich ganz ehrlich.
Ja, du ist ja auch von außen schwer zu einzuschätzen. Ich kann es ehrlich gesagt, also ich habe da auch ganz viele Gedanken zu. Gleichzeitig weiß man ja auch, also in Phasen des Erfolgs, dann wirst du sowieso eigentlich nicht hören, was gerade schief läuft oder wer gerade unzufrieden ist im Kader, denn es gibt immer unzufriedene Spieler im Profiverein, weil es können nicht alle spielen. Das merkst du immer erst dann, wenn es nicht mehr läuft und gleichzeitig werden aber die größeren Fehler im Erfolgsfall gemacht, als wenn es gerade eng um jemanden steht. Deswegen, aber spekulieren bringt da jetzt auch nichts weiter, bringt uns aber vielleicht, ja?
Oder? Ja, ich würde vielleicht an der Stelle einhaken, weil, also man darf nicht verkennen, Mainz versteht sich selber vor allem als ein Verein, der ganz viel Nachwuchsarbeit betreibt, nicht nur um da aus Spaß an der Freude oder aus Spaß am Spiel irgendwie Spieler hervorzubringen, die den eigenen Kader dann verstärken, sondern tatsächlich, um diese Spieler zu entwickeln und dann auch weiterzuverkaufen. Das ist ein Balanceakt, aber Mainz 05, wenn man sich die Bilanz von Mainz 05 ansieht, also es wird ja gut gewirtschaftet in Mainz, aber 50% des Etats sind Medienerlöse. Es gibt zwar ein ganz okayes Wachstum, was so sonstige Einnahmen angeht, so Sponsoring, Marketing und so weiter jetzt im abgelaufenen Jahr. Aber die großen Ausreißer, also was wirklich dich dann über die 100 Millionen, 125, 130 Millionen in diese Sphären bringt, als Mainz 05, das sind Spielerverkäufe. Und du musst ja diese Spieler, die kannst du ja nicht direkt aus dem Nachwuchs verkaufen, so, sondern die müssen sich ja erstmal erst zum Bundesligaspieler werden und dafür musst du ja entsprechende Plätze im Kader einfach vorhalten. Und dann, wir können ja mal kurz Sportdirektor spielen. Also letztes Jahr war es der Fall Johnny Burkhardt und Nelson Viper, zwei deiner vielversprechendsten Talente. Johnny Burkhardt vielleicht sogar ein bisschen mehr als Talent, aber nehmen wir ihn mal als junger Spieler, die verletzen sich gleichzeitig. Ist wie gesagt letzte Saison passiert. Wie lange sie ausfallen, war nicht abzusehen. Wie füllst du die Lücke? Holst du ein anderes Talent, dem du erst diesen Mainz 05-Fußball den ganzen Verein beibringen musst? Eher nicht. Und wenn du einen gestandenen Profi holst, musst du dem ja einen gut dotierten Vertrag geben, der dann auch eine längere Laufzeit hat. Und damit blockierst du dir aber den Kaderplan. Denn was passiert, wenn die Jungs zurückkommen? Welche Perspektive haben die? Und wie kriegst du ihren Marktwert gesteigert? Denn da kommt es auch für Mainz 05 eben drauf an. Also es ist wirklich so ein Balanceakt, den man da hinkriegen muss. Und dabei kann man auch mal abstürzen. Wie gesagt, zum Beispiel, wenn dein neuer, nicht ganz günstiger Stürmer auf einmal mit politisch brisanten Aussagen bei Social Media auffällig wird. Und das, finde ich, muss man so ein bisschen bei Mainz 05 immer berücksichtigen, dass eben diese Kaderplanung, und deswegen ist es ja auch Absicht, den Kader klein zu halten, dass die eben auch vor dem Hintergrund passiert, dass man einfach ein wirtschaftliches Interesse dahinter steckt. Mhm.
Ja, ist ein interessanter Punkt. Das ist ja so eine Parallele zum SC Freiburg, wo du das auch hast, wo du Transferperioden vorkommen, in denen im Grunde nichts passiert, so wie vor dieser Saison, was so total kontraintuitiv ist zum sonstigen Fußballgeschäft, was sich aber genau darin begründet. Du willst eben Kaderpositionen frei halten, Minuten quasi verteilen. Da hat man jetzt natürlich noch die Besonderheit, dass Bo Henriksen jetzt nicht derjenige ist, der besonders früh und viel wechselt. Das heißt, es gibt noch weniger Minuten. Also die Minuten sind gleich geblieben, aber sie werden, es ist schwieriger, sie auf vielen Schultern zu verteilen, weil du einen Trainer hast, ja, der da ein bisschen anders tickt.
Ja, da gibt's ja Leute, die in Mainz deswegen sagen, er schadet dem Verein, indem er Nelson Weiper nicht mehr Spielzeit gibt. Aber gut.
Ja, gut, ich meine, komplett falsch muss es nicht sein, aber gleichzeitig müssen wir dann auch einem Trainer, wenn wir sehen, er hat Erfolg mit allem, was er tut, dann schon auch mal zugestehen, dass er das so macht, wie er es für am besten hält. Denn wir stehen ja nicht an der Seitenlinie und genug zu kritisieren gibt es ja sonst auch noch. Wir hatten da jetzt nicht vorher drüber gesprochen, aber weil du El Ghazi jetzt nochmal erwähnt hast, kannst du mir da ein Update geben, was der aktuelle Stand ist? Also es war ja arbeitsgerichtlich vorgegangen gegen die Freistellung. Das Arbeitsgericht hat ihm Recht gegeben, hat gesagt, er hätte Anspruch gehabt auf Training und der Mainz musste ihm dann auch was zahlen. Aber was weißt du gerade aus dem Kopf, was da der aktuelle Stand ist?
Also es ist immer noch in einer Runde, in einem Status der Berufung. Also Mainz versucht da immer noch eben gegen diese Honorarvorzahlung, die sich vom Hals zu halten. Also da geht es auch, glaube ich, so um 1,5 Millionen Euro, also jetzt auch kein Spielgeld, was man einfach so abschreibt. Genau, das befindet sich immer, da streiten sich immer noch die Arbeitsrechtler, die sagen, naja, das ist dem seine private Sache, was der Spieler auf Social Media macht. Da kennt man natürlich auch nicht im Detail, was zum Beispiel in einem Arbeitsvertrag für den Spieler zu diesem Thema drin steht. Und aber El Ghazi hatte zwischenzeitlich ja auch, nachdem dieses erste Urteil gefallen war, hatte er ja auch von sich aus gekündigt. Also er ist nicht mehr bei Mainz 05. Es geht eben nur noch um diese Nachzahlung quasi, ob der Sperre oder ob der fristlosen Entlassung durch den Verein entgangenen Gehälter.
Ist für uns ja auch noch weniger einsehbar, außer es wird dann eben öffentlich juristisch verhandelt als viele anderen Themen. Aber wir sind schon zweimal an so einem Thema vorbeigeschrammt, was ich gerne als letztes mit dir noch besprechen wollen würde, weil es auch so ein bisschen so ein roter Faden ist, den wir in vielen Mainz-Segmenten in den letzten Jahren hatten, nämlich die Kommunikation nach außen. Und da gab es jetzt auch wieder jüngst ein paar neue Fälle. Also wir hatten zum einen den Umgang mit den Vorwürfen und der Untersuchungshaft, in der Kai-Shu Sanu zu Beginn der Saison saß oder ja sogar noch in der Saisonvorbereitung. Wir haben immer noch das Thema, dass Mainz 05 für den Investorendeal war und aber ja eigentlich da mal hätte fragen sollen als mitgliedergeführter Verein und das nicht getan hat. Und es gibt noch so ein paar kleinere Dinge, also wir müssen jetzt nicht ins Detail gehen, aber neulich war mal das Wasser knapp bei einem sehr heißen Spiel, also ist schon eine ganze Weile her, wenn ich neulich sage und wir gerade im Januar aufzeichnen. Aber man hat den Eindruck, dass es immer noch nicht so wirklich funktioniert bei Mainz 05, zumindest meinem Eindruck nach außen hin so zu kommunizieren, dass sich alle Mitglieder mitgenommen fühlen. Würdest du dem Urteil zustimmen? Und wenn ja, woran liegt das?
Ja, also der sportliche Erfolg überstrahlt natürlich immer diese ganzen Themen und alle sind in Mainz allerbester Laune. Es gibt aber tatsächlich immer wieder Spannungen, vor allem zwischen dem Vorstand und der Fanszene. Und mit Fanszene meine ich jetzt nicht nur die Ultras. Da liegen einfach immer wieder Dinge im Argen, die im Aufgabenbereich von Christian Heidel liegen. Nämlich die Kommunikation, wie du ganz richtig sagst. Und er ist ja der Vorstand eben neben dem Sport auch für die Kommunikation. Ja, es gab letzte Saison gab es ein fantastisches Banner in der Kurve, eine Stempelkarte mit 5 Feldern und da war die Überschrift drüber, den Fan zum Obst machen. Dazu war der dreiköpfige Vorstand eben mit Stefan Hofmann, Christian Heidel und dem Marketingvorstand Röttgermann abgebildet und diese Stempelkarte war voll. Also es ging irgendwie los mit Testspiel gegen Newcastle und dann am Ende sind wir dann beim Investoreneinstieg gelandet, den der Vorstand oder zumindest dafür war eben da die entsprechenden Verhandlungen aufzunehmen. Mhm. Das war auch deshalb besonders brisant, weil durch sich sickerte, dass der ja auch von den Mitgliedern gewählte Aufsichtsrat einstimmig dagegen votiert hatte. Man hört in Mainz nie was aus dem Aufsichtsrat. Das schreibt die Satzung vor, dass die eben vertraulich arbeiten. Aber da kam es eben durch, dass da der Vorstand vom Aufsichtsrat das Signal bekommen hat, wir sind nicht einverstanden mit diesem Investoreneinstieg. Und ja, es gab danach, wie das in Mainz natürlich so üblich ist, gab es allerlei Gespräche mit Fanvertretungen und so weiter. Aber bis heute bleibt der Vorstand in dieser Frage bei seiner Haltung pro Investor. Das hat Stefan Hoffmann im November auf der Mitgliederversammlung auch nochmal betont, ohne Not, weil das Thema ist ja im Moment zumindest durch. Das war dann vielleicht auch gar nicht mal so schlau. An sich könnte er das Thema ruhen lassen. Mhm. Und die Quittung, dass man in dieser Frage quasi die eigenen Vereinsstrukturen überging, also den Aufsichtsrat, aber auch es nicht für nötig gehalten hatte, die Mitglieder zu befragen, weil da konnte man natürlich sicher gehen, dass die da auch dagegen stimmen würden. Die bekam der Stefan Hoffmann dann bei der Wahl zum Vorsitzenden, die auch in dieser Mitgliederversammlung anstand, zu spüren. Da war er der einzige Kandidat und da bekam er nur 77% der Stimmen. Mhm. 2021, bei der letzten Wahl waren es noch 91 gewesen. Und diese Mitgliederversammlung, die schlug aber noch viel höhere Wellen wegen einer anderen Wahl, nämlich der des Aufsichtsrats. Ich glaube, ich kann nicht in die Details gehen, weil dann kriegen wir hier wieder eine Überlänge. Aber ganz kurz, es gibt in Mainz eine Wahlkommission, die Leute, die so für den Aufsichtsrat bewerben, die prüfen die, weil am Ende dürfen nur 16 Personen für diese 8 Aufsichtsratsplätze zur Wahl gestellt werden. Und diese Wahlkommission hat eine Vorauswahl getroffen und hat dabei 3 amtierende Aufsichtsräte einfach von der Liste gestrichen. Davon waren auch noch 2 Aufsichtsräte, die in der letzten Wahl die meisten Stimmen bekommen haben. Die müssen das auch gar nicht begründen, aber das sorgte für einen absoluten Sturm in der Lokalpresse und der trug sich auch in den Kicker. Also es gab auch ein bisschen nationale Berichterstattung. Und es sind noch rund um dieses Thema sind noch ein paar andere Sachen passiert. Jedenfalls war es eine für Mainzer Verhältnisse ziemlich turbulente Mitgliederversammlung, bei der auch der Antrag gestellt wurde, die Wahl des Aufsichtsrats zu verschieben. Diese Abstimmung hat sogar eine Mehrheit bekommen und wurde nur deshalb nicht durchgeführt, weil die Satzung eine Zweidrittelmehrheit in dieser Frage vorschreibt. Also das sind so Sachen, wo man sich auch immer wieder fragt, es könnte alles so einfach sein, aber ja, irgendjemand schickt dann doch immer wieder die Kuh aufs Eis. Und das Chaos um diese Wahl kann man natürlich nicht direkt dem Vorstand ankreiden. Aber es passt halt so ein bisschen in das Bild eines Vereins, in dem sich halt auch immer wieder unnötig Gräben auftun und in dem mittlerweile auch einiges Vertrauen verspielt wurde. Und wie gesagt, da kann man Christian Heidel als den für die Kommunikation Verantwortlichen nicht außen vor lassen. Zumal der ja in Interviews dann auch immer wieder anklingen lässt, dass er die meiste Kritik, die an ihm geäußert wird, gerade aus dem Fanumfeld, ja für ideologisch hält. Und genauso wenig kann man da den Vorsitzenden Stefan Hofmann außen vor lassen, denn der ist eben direkt von den Mitgliedern gewählt. Und damit verknüpft sich natürlich auch die Erwartung, dass er, wenn schon nicht mit ihrer Stimme spricht, dann zumindest die Anliegen, die da immer wieder vorgetragen werden, aus der aktiven Fanszene, aber eben auch aus dem Verein. Und Mainz 05 ist eben ein e.V., ein mitgliedergeführter Verein, dass er die zumindest mal ernst nimmt. Und dass nicht immer alles so als Gedöns und Geschwätz abgetan wird.
Aber hat sich denn das aufgeklärt mit den Aufsichtsratmitgliedern? Also es ist ja wirklich ein erstaunlicher Vorgang, dass eben amtierende Aufsichtsräte nicht nochmal vorgeschlagen werden.
Ja, die Begründung war so ein bisschen von diesem Vorsitzenden der Wahlkommission, der meinte, man müsste da quasi verhindern, dass dieser Aufsichtsratposten so zum Erbhof verkommt, was aber eine unfassbare Anmaßung ist, weil am Ende müssen es ja die Mitglieder entscheiden, wen sie in diesem Aufsichtsrat sitzen haben wollen. Also es war absurd einfach nur. Ja. Nee, das wurde noch nicht zu Ende aufgeklärt oder es wird darin münden, dass man nochmal die Satzung ändern wird und eben dieser Wahlkommission entweder andere Kompetenzen gibt oder es ist auch im Gespräch, dass nicht immer der ganze Aufsichtsrat quasi gewählt wird, sondern dass man da eine gewisse Rotation reinbekommt. Das wird wahrscheinlich die Lösung sein.
Ja, so haben es viele andere Vereine auch. Ob das das grundsätzliche Problem löst, weiß ich nicht. Aber generell ist das sowieso ein Thema. Satzungen bei EVs, wie sehr wird Mitbestimmung dann wirklich noch umgesetzt? Da hat jeder einzelne EV, den es noch gibt, hat dann noch so sein Thema, muss man sagen. Ich meine, Freiburg hat da ja auch gerade einfach keinen Präsidenten. Brauchen wir gerade nicht.
Und man muss sagen, dass diese Satzung oder dieses Thema ja auch noch gar nicht so alt ist, weil das ist noch nicht so lange her, dass Mainz sich diese Struktur gegeben hat, eben mit einem Aufsichtsrat, mit einem von den Mitgliedern gewählten Verein. Also wir erinnern uns alle noch an die Zeiten von dem Triumvirat mit Strutz und Heidel an der Spitze. Da wurde, das war noch eine ganz andere Geschichte so. Und da hätten sich eigentlich ganz andere Konflikte auch abgespielt, wenn es damals schon diese Institutionen gegeben hätte. Oder vielleicht haben sie sich hinter den Kulissen abgespielt und am Ende wurde es eben alles über Männerfreundschaften geregelt. Aber diese Zeiten sind ja halt zum Glück auch vorbei. Mhm. Und da muss man eben damit leben, dann, dass es ab und zu ein bisschen Drama gibt.
Ja, und gleichzeitig ist es ja auch schon auch richtig, darauf hinzuweisen, das sind Themen, die interessieren dich und mich, aber sie müssen nicht jedes Mitglied interessieren. Es wäre schön, wenn es so wäre, aber man kann aus ganz unterschiedlicher Motivation heraus Mitglied bei einem Verein werden, und auch bei Mainz 05 gehen die Mitgliederzahlen nach oben, und dementsprechend wird das logischerweise immer eine Nebenrolle spielen, hat es ja jetzt auch in dieser Sendung gespielt. Ich bin jetzt quasi als letztes Thema hierauf gekommen und würde gerne zum Abschluss mit dir dann eben bei der großen Frage bleiben, wie steht es um Mainz 05? Ich glaube, wir haben das Sportliche jetzt besprochen, wir haben auch so ein bisschen wieder auf die Strukturen geguckt, so wie wir es eben gerne machen. Jetzt würde mich interessieren, deine Einschätzung, wie gerade das Umfeld auf Mainz 05 reagiert. Denn wenn ich mir zum Beispiel die Zuschauerzahlen angucke, dann sieht man, dass nur in der ersten Saison im neuen Stadion 2011, 2012 mehr Leute bei Heimspielen waren als in dieser bisherigen Saison. Und gerade das war ja durchaus mein Thema, dass Mainz 05 echt Probleme hatte, Leute ins Stadion zu bekommen. Warum ist es jetzt wieder so voll?
Ja, absolut, weil das einfach Spaß macht, in Mainz ins Stadion zu gehen. Das habe ich, glaube ich, vor einem halben Jahr schon.
Augsburg, Wolfsburg, Hoffenheim. Hört alle zu. Es muss Spaß machen.
Also ja, es ist ja auch einfach so. Also die Geschichte von Mainz 05, die ja alle begeistert hat, war ja damals diese Kloppo-Story mit den verpassten Aufstiegen. Und dann hat man es doch wundersamerweise in die Liga geschafft und man hat dann sogar Europapokal gespielt und man hat Trainer wie Klopp und Tuchel vorgebracht und die haben auch immer ganz innovativen Fußball spielen lassen und so weiter und so fort. Und diese Geschichte war ja dann irgendwann auserzählt so. Und dann kam eben, ich habe vorhin schon gesagt, die letzten Jahre waren ja vielleicht eher das Image einer grauen Maus auch. Und ich möchte jetzt auch wetten, dass die Einschaltquoten bei Mainz 05 Spielen bei Sky jetzt nicht die allerhöchsten sind. Aber in der Stadt hat eben dieses, gerade also unter Bruce Svensson gab es schon mal so eine Welle wieder ein bisschen der Euphorie in Mainz. Eben auch, weil man einmal während Corona dummerweise natürlich sensationell noch den Klassenerhalt geschafft hat. Aber jetzt letztes Jahr dieses Wunder nochmal zu machen mit einem anderen Trainer, der noch viel emotionaler ist, und das auch noch live vor Ort erleben zu können, eben im Stadion. Die Auswärtsfahrerzahlen sind auch krass gestiegen. Also Mainz hatte die letzten zwei Jahre so um die 2000 und jetzt Hinrunde 2500. Das ist jetzt im Kontext mancher anderer Vereine nicht viel, aber zum Beispiel das erste Mal wurde das komplette Gästekontingent in Frankfurt abgerufen. Ja, also da werden gerade immer neue Bestmarken gesetzt, und das spricht dafür, dass da jetzt wirklich so eine ziemlich große Begeisterung in der Stadt ist. Und das hat ganz viel mit dem Trainer zu tun, wie gesagt, der eine besondere Ausstrahlung hat, der alle angezündet hat, aber natürlich auch mit solchen Typen eben wie Paul Nebel, mit dem man sich identifiziert, mit Johnny Burkhardt, die eben schon ewig im Verein sind. Und das sind halt jetzt unsere Jungs, die da unten auf dem Platz alles geben. Und das macht Spaß.
Ja, das ist wirklich erstaunlich. Und ich meine, wir haben da schon zweimal drüber gesprochen, nach der Saison und in der letzten Saison warst du ja auch schon zu Gast. Aber man würde so gern wissen, welche Rolle da wirklich diese Youth League gespielt hat, weil das so bemerkenswert war. Und dann auch die Spiele im alten Stadion am Bruchweg noch, die Art und Weise, wie sie auch zelebriert wurden. Ich habe schon von außen betrachtet habe ich schon einfach den Eindruck, da haben Leute den Verein vielleicht sogar auf eine Art und Weise wiederentdeckt oder haben zumindest auch Spieler kennengelernt, die sie jetzt dann eben dann auch bei den Profis sehen können, zum Teil schon. Also da scheint wirklich an zwei Stellen was angezündet worden zu sein. Einmal bei der Profimannschaft, die den Klassenerhalt geschafft haben mit eben diesem Trainer, aber eben durchaus auch eine Ebene drunter. Und eigentlich jetzt kommen die Frauen ja hoffentlich als nächstes auch noch mit nach, wenn sie es vielleicht schaffen aufzusteigen, diesmal dann ohne Relegation. Wer weiß, was da alles passiert in Mainz.
Ja, richtig.
Also es ist eine wirklich erstaunliche Entwicklung, und gleichzeitig der Kern davon ist guter, positiver, mutiger Fußball. Das würde ich am liebsten jetzt ganz, ganz vielen Vereinen schicken. Lasst halt wenigstens guten Fußball spielen. Dann kriegt ihr vielleicht auch irgendwann euer Stadion wieder ein bisschen voller. Das heißt, der Status von Mainz 05 ist tatsächlich so positiv, wie er von außen aussieht. Es war schon, ja, wie lange war es schon nicht mehr so gut, Mainz 05-Fan zu sein?
Also von der Stimmung her kann ich mich fast nicht mehr dran erinnern, muss ich, glaube ich, schon an Thomas Tuchel-Zeiten zurückgehen, dass mal so eine Stimmung war und dass so viele Leute auch positiv über Mainz 05 sprechen und eben auch ins Stadion pilgern und Trikots kaufen. Mainz stellt immer neue Rekorde auf, wie viel Trikots jetzt verkauft wurden. Da freut sich der neue Ausstatter auch sehr drüber. Genau, das ist wirklich, der Hype ist real.
Aber wirklich, der Hype ist real und wir sind sehr gespannt, wo der noch hinführt. Denn aktuell, es ist alles vorstellbar bei Mainz 05, das muss man wirklich sagen. Nur eben der totale Absturz, den kann man sich nicht mehr so wirklich vorstellen. Auch weil eben diese anfängliche, in Anführungszeichen, Krise Anfang der Saison schon gemeistert wurde. Also wir haben schon gesehen, was passiert, wenn es mal nicht von alleine läuft, sondern man ein bisschen Gegenwind hat und vielleicht sogar noch bergauf fahren muss. Auch dann kriegt man es hin. Erstaunlich, wie es Mainz 05 geschafft hat. Und das Ganze noch auch noch mit guten wirtschaftlichen Zahlen. Es ist wirklich so ein bisschen, ja, so ein bisschen wie der SC Freiburg, nur mit anderen Mitteln. Ein bisschen, gut, den Vergleich wollen wahrscheinlich ganz viele nicht hören, aber ein bisschen Eintracht Frankfurt-Vibes hat es auch, ehrlicherweise, mit der Art und Weise, wie das Umfeld angezündet wird. Tja, ich glaube, du hast gerade nicht die schlechteste Zeit erwischt, um mal wieder im Rasenfunk zu sein, würde ich sagen, Olli.
Sehr schön. Ich komme nur noch als Erfolgsfan her, Max.
Ach, Quatsch. Da kenne ich dich doch viel zu gut. Aber, und wir haben jetzt auch nicht keinen großen Themenkomplex noch vergessen, oder? Das ist gerade die Lage bei Mainz 05, oder liegt dir noch was auf dem Herzen?
Ja, das ist die Lage bei Mainz 05. Ja. Auf jeden Fall.
Das ist doch schön, dass wir das abschließend hier so mal besprechen konnten. Olli, ich danke dir sehr, sehr herzlich. Das hat große Freude gemacht. Ich gönne dir das Johnny Burkhardt-Trikot wirklich von Herzen. Ich verstehe das so gut. Das muss so ein toller Fiebertraum sein. Dann ja auch noch mit diesem geilen Trikot. Also das ist ja auch noch nicht nur irgendwie ein Nationalmannschaftstrikot, sondern dieses pinke Trikot ist ja ein Style-Icon.
Mit der 10 auch noch.
Ja, das ist natürlich, also wirklich, alles läuft gerade für Mainz 05. Also danke dir für deine Zeit. Schön, dass du mal wieder hier warst im Rasenfunk.
Sehr gerne, Max. Ich danke dir für die Einladung.
Jederzeit wieder, weißt du. Und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörer, ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es sind gerade sehr viele Folgen vom Rasenfunk, deswegen umso mehr herzlichen Dank, wenn ihr sie dann tatsächlich auch hört und dass ihr sie möglich gemacht habt. Denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist Werbe-Paywall und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Thomas, bei Christian aus Luxemburg, bei Caro aus Kaiserslautern, bei Richard, bei Midran Toss und bei Thomas Guntermann. Sie alle sind auf rasenfunk.de/supportersclub gegangen und haben uns nicht nur unterstützt, sondern sich auch dort registriert als Supporterinnen und Supporter. Ihr könnt uns mit einem Betrag eurer Wahl unterstützen und alles, was ihr uns überweist, das landet dann eben in Inhalten und in dem, was wir hier für euch produzieren. Da geht's auch weiter, empfehlt uns deswegen sehr gerne weiter, bleibt uns gewogen und vor allem bleibt gesund. Bis bald wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung. Hier, nimm doch bitte noch das Altglas mit.
Naja.